Hallo liebe Scheitis.
Kuckucks.
Hier sind wieder fröhlich und lässig. Wir hoffen, ihr seid heute fröhlich und lässig. Und wenn nicht, dann vielleicht nach dieser Folge. Wir sagen zu euch, passt auf, mit wem ihr ins Bett geht. Nicht, dass ihr am Ende erpresst werdet. Es geht heute im aktuellen Scheiternfall um die reichste Frau Deutschlands, die von einem Sexsyndikat erpresst wurde. Leon.
Das bin ich.
Mit wem warst du zuletzt im Bett?
Also geschlafen habe ich mit meinen Jungs. Ich hatte die Nacht. Ja. Das war sehr nett. Es ist ein bisschen besser geworden gerade.
Das freut mich natürlich sehr zu hören. Also ihr hattet ja doch auch ein bisschen unruhigere Nächte mit den Zwillingen. Ja. 3 Jahre jetzt alt. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde, du wirkst frischer in letzter Zeit.
Nee, letzte Zeit, du kannst, nee, so verallgemeinern geht es leider nicht, das ist erst so seit ein paar Tagen, aber mir fällt immer wieder auf, wie krass das Stress rausnimmt, wenn du weißt, du bringst sie jetzt ins Bett und sie wachen nicht nach einer Stunde auf, sondern du hast dann wirklich nochmal den Abend für dich, das kennen wir ja gar nicht, es ist wirklich immer so, du bringst sie ins Bett und du zitterst, den ganzen Abend lang zitterst du, ja. Wann werden sie kommen, nicht werden sie kommen, sondern wann werden sie kommen und dann gehst du ins Bett und du legst dich hin und denkst ja so, oh, bitte lass mich noch 1-2 Stunden schlafen, bevor ihr das erste Mal wach werdet. So. Und wenn das wegfällt und du wirklich so ein bisschen planbarer die Nächte und Abende hast, das ist unfassbar gut. Und das nimmt so viel Druck raus. Das ist, so sind Kinder toll.
Ja, also vielleicht ist nicht jede Nacht gut, aber trotzdem möchte ich meinen Eindruck nochmal unterstreichen. Du wirkst insgesamt fröhlicher und auch also schon frischer. Und ehrlich gesagt auch ein bisschen... Ein bisschen sportlicher.
Ja gut, und der Sport.
Ja, also da geht einiges. Ihr wisst ja gar nicht, wie es uns geht. Wie wir eigentlich sind, wenn wir mal fit und ausgeruht sind. Also seit 3 Jahren gehen wir eigentlich auf dem Zahnfleisch.
Und du sagst es, aber du machst ja trotzdem sehr viel Sport.
Ja, weil ich halt, das zieht mich zwar für einen Tag runter, aber bringt mich dann dafür 3 Tage oder eine Woche lang wieder ein Stück nach oben.
Sport zu machen, meinst du jetzt?
Ja, genau. Also ich jammer dann am nächsten Tag, aber grundsätzlich habe ich halt dann irgendwie mehr Energie oder mehr Fitness. Und ich wollte noch zu sprechen kommen auf deinen sehr smarten Essenstipp, weil ich glaube, das hat wirklich was gemacht. Dass du halt auf die Ernährung achtest, auf eine schlaue Art und Weise mit dem 10-Minuten-Timer. Jetzt nicht Timer, aber...
Ich erfahre gerade neue Dinge über mich, der 10-Minuten-Timer.
Also nicht Timer, aber du hast mir gestern und auch letzte Woche schon mal erzählt, manchmal erzählen wir uns die Geschichten auch doppelt und dreifach, weil wir nicht mehr wissen,
hab ich dir das eigentlich
haben
schon
wir es
erzählt?
Nur gedacht oder haben wir es im Podcast erzählt oder wie auch immer. Aber du hast gesagt, um sich nicht mehr so zu überfressen, hörst du nach 10 Minuten Essen auf, damit du... Erklär's selber.
Ja, also ich esse generell sehr, 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 sehr schnell. Das ist ein Problem.
Ja.
Und normalerweise esse ich sehr schnell. Und wenn ein Teller leer ist, dann mache ich mir noch einen zweiten Teller. Mhm. Geht gar nicht so um die Zeit, aber ich weiß, dass nach 15 Minuten frühestens das Sättigungsgefühl einsetzt. Und ich mache mir einen Teller voll und nehme mir keinen zweiten. Weil ich weiß, das Sättigungsgefühl wird erst später einsetzen. Dann warte ich eben diese 10 bis 15 Minuten, um zu wissen, bin ich jetzt eigentlich satt oder bin ich nicht satt? Und das hilft. Also ich kann zum Beispiel einen riesigen Teller, einen riesigen Berg Nudeln essen und könnte mir noch einen zweiten reinfahren. Und meistens sogar einen dritten, einfach weil ich so schnell esse. Mhm. Aber wenn du den schnell isst, das kann ich nicht abstellen, wäre besser 30 Mal kauen und so weiter, ich weiß, ja. Aber wenn ich den esse und mich dann hinsetze, noch ein Glas Wasser trinke.
Noch 3 Bier und Gin Tonic.
Genau, dann merke ich nach 15 Minuten, ach krass, guck mal, du hattest eben noch Hunger, aber jetzt ist weg. Das hilft. Das ist so ein bisschen... Frisst die Hälfte, glaube ich, heißt das. FDH-Diät.
Ja, wobei FDH ja schon auch so bedeutet, dass man weniger isst, als man eigentlich...
Mache ich doch. Exakt das mache ich ja.
Ja, aber du...
Weil
du,
ich eben nicht
du,
zwei Teller, sondern einen esse.
Ja, aber du nimmst ja nicht exakt die Hälfte, sondern bei dir... vielleicht ist es effektiv die Hälfte, aber du wartest, bis du satt bist oder bis du das Sättigungsgefühl spürst. Und das ist total schlau. Das ist auch nicht neu. Aber ich finde, solche Sachen sind gut, mal dran erinnert zu werden oder von jemandem zu hören, so macht man das.
Aber so funktioniert schlau. Frisst die Hälfte auch. Bestimmt. Das ist doch eigentlich das Prinzip deiner. Du nimmst die Hälfte und dann merkst du nach einer Viertelstunde, boah, ich bin ja eigentlich schon ein bisschen satt. Das würde ja gar keinen Sinn machen, wenn du die Hälfte isst oder frisst, wie es bei dieser Methode heißt, und dann durchgehend mit Hunger durch den durch den Tag rennst, sondern das soll dir ja wahrscheinlich einfach nur ein Gefühl dafür geben,
könnte
dass
sein,
schon
ja.
die Hälfte reicht, um ein bisschen satt zu sein. Ja. Ich bin kein Ernährungswissenschaftler, aber so würde ich mir das vorstellen, weil welche Diät sagt dir, du musst immer hungern?
Hungern nicht, aber es geht ja beim Abnehmen darum, einfach weniger Kalorien zu sich zu nehmen, als man verbraucht.
Ja.
Und frisst die Hälfte ist ja eigentlich, wenn man es wörtlich nimmt, zu radikal. Weil wenn du jetzt, sagen wir mal, du nimmst leicht zu und dein Körper verbraucht 2000 Kalorien und du isst aber jeden Tag 2200 und du würdest die Hälfte davon essen, dann wären es ja nur 1100. Ich bin nicht so drin in diesen Ernährungsprinzipien, aber 1100, das ist eine Crash-Diät. Das ist eben nicht gesund, aber das, was du machst, ist schon gesund.
Aber jemand, der 2200 Kalorien am Tag isst statt 2000, der wird wahrscheinlich kein großes Problem mit Gewicht haben. Sprich, die Person, die überlegt, die Hälfte zu essen oder das empfohlen bekommt, ist wahrscheinlich 3000 bis 3500.
Okay.
Und da kommst du dann wieder an einen, also so ist die Logik, oder?
Ja.
Guck mal, überleg mal, ich gucke momentan einfach so ein bisschen darauf, was ich esse. Mit einer Packung Chips hast du schon 1000 Kalorien. Ja, ist so.
Ja.
Weißt du? Und wenn du dann sagst, okay, ist die Hälfte, hast du immer noch 500, aber immerhin schon mal die Hälfte.
Mhm.
So, und das ist ja dann relativ greifbar. Es geht ja, glaube ich, immer darum, jemand, der ein Problem mit Kalorien hat, einmal zu verstehen, was esse ich da eigentlich alles und
ja.
was tut meinem Körper gut, was nicht. Und der erste Schritt ist, mach die Hälfte, um zu verstehen, guck mal, es bringt irgendwas.
Mhm.
Und auch so dieses bewusster Essen, es geht ja gar nicht so um Kalorien weniger zu essen, sondern um dieses Bewusstessen, in meinem Verständnis, zumindest ist das, weswegen ich das mache, das hilft schon mal, das hilft extrem.
Ja, dann werde ich jetzt hier noch ungefragt meinen Ernährungstipp los.
Ja, Sport.
Genau.
Mach mal Sport.
Nee, der ist ein bisschen anders. Und zwar habe ich mich ja in den letzten 2 Jahren übertrieben in den Obst- und Gemüseanbau im eigenen Garten reingefuchst.
Ja.
Und jetzt ernte ich die Früchte meiner Arbeit.
Oder Gemüse.
Das bedeutet, dass ich im Moment jeden Tag 2 oder 3 Gurken aus dem Garten ernten kann. Einfach richtig knackig, saftig, frisch, da ist nichts gefault, die sind einfach gut. Ich ernte die morgens, weil dann sind die voller Wasser, das soll man angeblich machen, und lege die dann aber einen Tag in den Kühlschrank, weil die nämlich kalt noch geiler schmecken.
Mhm.
So, und dann versuche ich vor den Mahlzeiten, wo ich mir sonst einfach direkt als erstes die Kohlenhydrate reingeschwungen habe, also zum Beispiel morgens immer Brotbrötchen, mittags Nudeln, Reis, abends wieder irgendwas mit Kohlenhydraten, versuche ich vorher irgendwas Rohkostmäßiges, am meisten Gurken zu essen, so eine halbe Gurke, und um schon mal so ein bisschen langsam reinzukommen, was zwischen den Zähnen zu haben, aber sich nicht direkt die Kohlenhydrate reinzupressen,
ja.
von denen man eben dann nicht merkt, dass man satt wird. Also ey, ist es hier ein Ernährungs-Gesundheits-Podcast oder was ist das?
Ich wäre nicht Leon, wenn ich nicht kritisch nachfrage.
Ja.
Es war sehr, sehr beeindruckend, als wir letztens bei euch waren und da im Entree ist ja quasi...
Entree klingt jetzt aber wirklich sehr gehoben.
Nee, im Entree ist der ganze Gemüsebereich. Dann wirst du begrüßt von Tomätchen, von Gürkchen, von Zucchinis. Kürbis war da am Start. Und das sieht sehr cool aus. Ich fragte mich aber, ob es sich wirklich lohnt, jetzt so rein monetär.
Ja.
Das ist ja bei vielem, wenn du so rational auf die Dinge gucken würdest, zum Beispiel, keine Ahnung, wir überlegen, ob Solar wirklich gerade Sinn machen würde.
Mhm.
Und dann rechnest du so ein bisschen hoch, boah, das würde 20.000 kosten,
ja.
bis du das Geld wieder reingeholt hast, bis sich das amortisiert hat. Boah, weiß ich nicht. Das ist mehr so ein, muss ja vom Grundgedanken her total dahinter stehen, damit du auch wirtschaftlich sagst, das ist jetzt vielleicht nicht ein 1:1 Geschäft, aber es bringt was für mich.
Ja, also grundsätzlich habe ich mir das schon oft schön geredet und gesagt, ja guck mal, wenn ich mir das selber anbaue, dann müssen wir ja gar nicht eine Zucchini für 1,70 Euro im Supermarkt kaufen.
Genau, die ist ja nicht teuer.
Ja, ganz genau, aber man belügt sich damit oft selbst, das muss ich echt zugeben, weil du brauchst immer Geld, um die Kübeltöpfe oder erstmal anzuschaffen, manchmal auch Werkzeug. Erde ist teuer,
ja,
wenn du das
voll
kaufst.
Teuer.
Dünger ist super teuer. Wasser geht, weil ich eine Regentonne habe und die finde ich grundsätzlich eine schlaue Sache, egal ob man jetzt Gemüse anbaut oder nicht. Finde mit Garten braucht man das einfach. Aber man gibt schon viel Geld aus. Ich sage natürlich, ist ein langfristiges Ding. Ich werde das ja noch länger brauchen.
Aber da brauchst du ja jedes Mal auch wieder die Sachen neu.
Richtig, es wird auch Sachen wird auch was kaputt gehen. Und ich bin auch so am Austesten, welche Sachen sich wirklich lohnen und welche sich nicht lohnen. Ich möchte jeweils drei Sachen nennen, die gut und die schlecht sind. Was sich nicht lohnt, meiner Meinung nach, sind Radieschen, Karotten und Tomaten, weil die einfach sehr lange brauchen, bis die mal reif sind. Und wenn die reif sind, ja, ernte mal so 10 Karotten, die sind halt auch sofort weggegessen und dann kriegst du halt so einen ganzen Pack zur Hauptsaison für 99 Cent im Supermarkt. Es ist immer noch cool, die selber zu ernten, keine Frage. Aber es gibt Sachen, die sich wirklich sehr lohnen, meiner Meinung nach, und auch Spaß machen und wenig Arbeit machen. Das sind einmal Zucchini, weil die einfach wachsen wie verrückt. Da kannst du jeden Tag eine ernten und halt verschieden.
Schmeckt mir halt nicht so gut. Ja. Das ist geschmacklich das Gemüse, was im unteren Drittel rangiert bei mir. Okay,
aber da gibt es verschiedene Sachen. Ich bring dir mal ein paar Zucchini-Beispiele mit. Kannst du gegrillt, mit Knoblauch, mit Zitronensaft drüber oder gedünstet oder als Puffer, so wie Schnitzel angebraten, auch geil. Dann sind Himbeeren super geil, wenn man den Platz hat, weil man da.
Und teuer.
Genau.
Himbeeren sind ja normalerweise teuer. Du müsstest eigentlich gucken, was ist teuer im Supermarkt.
Ja.
Und da sind Himbeeren natürlich dann Nummer eins.
Und da ist was, was wirklich sich krass lohnt und was man noch zu Hause haben sollte, Kräuter. Weil Kräuter sind super teuer. Also wenn du so einen Bund, weiß ich nicht, Basilikum kaufst oder Schnittlauch oder Petersilie, die sind teuer, die sind voller Plastik und meistens verfaulen die dir, weil du doch nur zwei Stängel brauchst. Aber wenn die draußen wachsen, dann kannst du es dir jederzeit essen. Es pimpt wirklich jedes Essen, wenn du frische Kräuter drüber machst und dann brauchst du das halt nicht mehr einzukaufen.
Ich denke halt so drüber nach. Weißt du, was ist das teuerste, was du im Supermarkt kaufen kannst? So Avocados.
Ja,
okay. Kannst du nicht so eine Avocado-Plantage machen? Klar, die brauchen viel Wasser. Ja. Aber so Avocados, da hättest du halt wirklich einen richtigen Benefit von. Oder so richtig teures Obst. Was ist teures Obst? Keine Ahnung, Drachenfrucht.
Ja.
Hast du ja wahrscheinlich auch keine Chance hier.
Ja. Ja, ein Zitronenbaum ist ja schon mal ein Anfang.
Da bräuchtest du aber dann 10, damit sich das lohnt.
Ja, ich weiß.
Und wie viele Zitronen brauchst du?
Ja.
Also damit sich das lohnt, damit du es dann auch. Eigentlich müsstest du ja, um das wirtschaftlich zu machen, das dann verkaufen. Um dann wieder das Geld, was du eingesteckt hast, rauszuholen und noch selbst zu benutzen.
Ja, und dann bist du halt in der Landwirtschaft. Und dann musst du auch immer dran denken, dass halt die Arbeit auch kostet. Die Zeit, die du dafür verbrauchst. Ja, klar, wenn ich Feierabend habe, dann würde ich nichts anderes arbeiten. Aber wenn ich dann anfange, das zu verkaufen, dann bin ich ja verpflichtet. Dann ist es wieder ein Business. Und deswegen habe ich mittlerweile akzeptiert, dass ich damit nicht groß Geld einspare. Aber es tut mir halt extrem gut. Ich mache es einfach gerne.
Wo wir schon so bei so wirtschaftlichen Sachen sind, ich habe eine Frage an dich. Und zwar geht es um Kunst.
Mhm.
Mein Schwiegervater ist ja zurück in die USA gegangen
und
wir haben einen Haushalt von ihm aufgelöst und ein paar Sachen hat er nicht mitgenommen, weil das halt auch einfach nicht wirtschaftlich ist, mit einem Container Sachen in die USA zu schicken. Das geht einfach nicht. Das heißt, wir haben Sachen übernommen und ein paar Dinge erst jetzt ausgepackt. Ist so ganz klassisch, ne? Da stehen uns so die Kartons drum und irgendwann denkst du dir, die nerven mich. Ich muss jetzt mal diese Kartons öffnen und irgendwie verstauen. In dem Karton war ein Bild drin von Ansel Adams. Sagt ihr das was?
Nee.
Es ist ein amerikanischer Fotograf, der hat so, ich glaube, er ist gestorben mittlerweile, der hat so Naturfotografie viel vom Yosemite Park gemacht, alles in Schwarz-Weiß und er war sehr, sehr bekannt. Ich kannte ihn auch nicht, deswegen habe ich halt überhaupt keinen emotionalen Wert zu diesen Bildern oder zu diesem einen im Speziellen, weil es ist gerahmt im schwarzen Rahmen und da drauf ist ein Bild des Yosemite Parks und da führt so ein Fluss lang, viele Bäume. Das Bild ist schön, aber es ist jetzt halt, unten drunter steht Ansel Adams, Abzug, bla bla bla, hat sogar so eine Nummer, wie viel der Abzug das ist. Und erst dadurch kam ich so auf die Idee, wenn da so eine Nummer drauf ist, wie viel der Abzug das ist, dann ist das bestimmt was wert. Dann habe ich es gegoogelt und dieses Bild ist einfach 500 Euro wert.
Ah.
So, erstens war ich dann so, Moment, das ist ja doch gar nicht so schlecht, das Bild.
Sieht schön aus.
Eigentlich ganz nice, ne? Guck mal, gerahmt, schwarz-weiß, passt überall.
Yosemite Park habe ich schon immer geliebt. Und dieser Fluss.
Da waren wir mal, ist tatsächlich sehr, sehr schön. Aber plötzlich hat dieses Bild für mich, dadurch, dass es einen Wert hat, auch einen Wert bekommen.
Schlimm.
Und war so, oh, krass. Und dann stand ich aber vor diesem, oder stehe jetzt vor dem Moment, vor dem Punkt, was machst du mit dem Bild? Nimmst du die 500 Euro, verkaufst es oder versuchst es zu verkaufen, brauchst natürlich auch immer jemanden, der das nimmt. Oder sagst du, nee, das ist ja Kunst. Das ist ja das erste richtige Kunstwerk, was ich besitze.
Ja.
Und das hänge ich jetzt irgendwo hin. Und dann am besten auch noch so an so einen exponierten Ort, weißt du, wenn du reinkommst, so wirst du direkt erschlagen. Bam, guck mal hier, Kunst.
Ja.
Wir sind Kultur.
Ja.
Dann wollte ich dich fragen, was würdest du machen? Würdest du das Geld nehmen oder würdest du das Bild hinhängen?
Ich würde zumindest mal versuchen, das zu verkaufen, weil ich nämlich überhaupt keine Ahnung habe, wie sowas läuft. Das ist also so.
Ja, aber wo würdest du es verkaufen? Bei Kleinanzeigen?
Müsste ich mich mit beschäftigen. Ich weiß nicht, ob du die Muße hast, aber Kunst zu verkaufen ist nach allem, was ich gehört habe, auch nochmal eine ganz eigene Welt. Das ist ja so was, was den Wert betrifft, die Auktionshäuser, die Plattformen, bestimmt was anderes als jetzt Kleinanzeigen.
Auktionshäuser, ich gehe zu Sotheby's,
ja,
und dann lasse ich es versteigern.
Ja, weiß ich ja nicht. Also ich fände es halt mega spannend, was da passiert, wo lädt man das hoch, auf welcher Plattform, ruft man dabei ein Museum an, gibt es da Verkaufsplattformen, also da würde ich halt mal gerne wissen, kommt das dann wirklich zustande, weil ich meine 500 Euro hast du jetzt gegoogelt, aber wer entscheidet?
Also ich hab's ge-eBay kleinanzeigend. Ah. Da waren andere
so
ungefähr diesen Preis.
Okay, ja gut, dann hast du ja
nicht
schon
genau mal das Gleiche, es könnte auch mehr oder weniger wert sein.
Dann hast du aber zumindest schon mal einen Richtwert und du weißt auch, dass es dort eventuell verkauft wird. Ja, dann würde ich es da mal für 700 reinsetzen und gucken, was passiert. Wer dir da so schreibt, und dann kannst du ja immer noch überlegen.
Wahrscheinlich kommt auf keinen Fall sowas wie was letzte Preis, weil das ist eine andere Zielgruppe.
Wahrscheinlich.
Da kommt dann, ich habe kurz eine Nachfrage zu ihrem Objekt. Mhm. Was haben sie denn da so?
Das finde ich aber auch spannend.
Ja, und du würdest das aber auf jeden Fall verkaufen. Du würdest das nicht irgendwie hinhängen.
Ja, ich glaube schon, weil also 500 Euro, da kannst du schon echt viel machen. Und es klingt jetzt nicht so, als ob es das oberkrasseste, unglaubliche Bild ist. Sonst hättest du dich ja vorher schon geflasht. Also die Bedeutung hat es durch den Preis für dich bekommen. Aber nicht, weil du es vorher schon so toll fandest oder weil du gesehen hast, wie es bei deinem Schwiegervater schon immer hing. Du hast einen Bezug dazu.
Aber hast du keinen Sinn für Kunst auch? Also gibt es kein Kunstwerk, wo du, was du behalten würdest? Es geht ja gar nicht darum, was du kaufen würdest. Ich glaube, kaufen ist dann immer, dafür braucht man ja auch sehr viel Geld. Aber würdest du jedes Kunstwerk, was du geschenkt bekommst, was 2.000, 3.000, 4.000 Euro, wäre das immer verkaufen?
Nee, nicht immer. Nicht immer.
Was also, sind da die Kriterien?
Die Kriterien sind, dass es mir schon gefallen muss oder irgendwie total besonders sein muss. Also dass es einfach, dass es mich irgendwie toucht, wenn ich das sehe, wenn ich es anfasse, wenn ich es da hängen habe. Und natürlich, von wem das ist. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Deswegen sage ich ja, wenn dein Schwiegervater das ist, fällt es einem mit Sicherheit auch schwieriger, eventuell das zu verkaufen, als wenn man das, keine Ahnung, von jemand Unbedeutendem zufällig in die Hände bekommt. Klaut.
Ich meine, die Frage, eigentlich erübrigt sich die Frage, weil das Bild ist ja von meinem Schwiegervater, dementsprechend gehört es meiner Frau.
Ja.
Jetzt. Und sie muss entscheiden, was wir damit machen. Aber sie war auch noch etwas unentschlossen, weil ich glaube, sie findet das schön und es ist ja auch schön.
Ja.
Es ist 500 Euro schön.
Mhm. Alles, was teuer ist, gefällt mir.
Ja, aber wenn du weißt, dass es einen Wert hat, dann gewinnt es plötzlich schon an.
Keine Frage. Du weißt ja dann auch, dass da ein Künstler dahinter steckt. Das entsteht ja nur, hat ja nur dadurch diesen Wert, weil dieser Mann sich sein ganzes Leben lang solchen Fotografien gewidmet hat, weil er anders Fotos macht, als wenn wir bei einem Ausflug ein Handyfoto schießen.
Ja, Kunst ist halt so ein Ding. Es gibt auch Kunst, die sehr viel wert ist, wo ich sage, das könnte ich auch, aber.
Ja. Ich hätte gerne von Crow so Bilder. Die finde ich einfach sehr cool, das, was er da so in seinem Haus auf Bali malt. Wir haben uns mal so eine Roomtour bei ihm angeguckt, gell? Weil das ist einfach ein bisschen younger and fresher.
Aber unbezahlbar auch.
Ja,
also absolut. Die Dinger gehen halt weg für 10.000.
Ja. Wir steigern den Preis von 500 nicht auf 10.000, sondern auf 7,5 Millionen Euro. Liebe Scheitis, wir kommen zum heutigen Scheiternfall. Und es handelt von der reichsten Frau Deutschlands. Wer ist die reichste Frau Deutschlands, fragt ihr euch vielleicht. Ist es Helene Fischer? Die reichste Frau Deutschlands ist Susanne Klatten. Sie ist der fünftreichste Mensch in Deutschland und damit die reichste Frau. Vor ihr sind vier Männer. Auf Platz 1 hat man schon mal gehört, Michael Kühne.
Ja, klar.
Der beim HSV, also in unserer Welt im Kicker-Sportberichterstattung, spielt er immer eine Rolle, weil er sehr viel Geld reinpumpt in den HSV und sie trotzdem nicht aufsteigen. Der aber vor allem mit Kühne und Nagel Logistik seine ganzen Milliarden gemacht hat. Und Susanne Klatten gehört zur Familie Quandt, die die BMW-Familie sozusagen sind. Also sie ist BMW-Erbin und es ist logisch, dass die nicht ganz so wenige Autos verkauft haben in Deutschland. Und dementsprechend hat sie viel Cash. Sie ist Multimilliardärin und hat ein geschätztes Vermögen von 24,4 Milliarden Dollar.
Boah, da ist natürlich die Frage, würde
kann man
die
ihr das Bild verkaufen?
Würde die das Geerbte verkaufen oder sich hinhängen? Also, Erben ist ja immer so ein Ding, ne?
Ja.
Wie findest du, also wie stehst du zu Erben? Ist das fair, sowas zu bekommen und quasi auf die Überholspur zu gehen und zu sagen, so, jetzt bist du rich? Oder ist das unfair anderen gegenüber, die ehrlich arbeiten?
Also was ist die Alternative? Es kann ja auch nicht sein, dass jetzt wir zum Beispiel ein ganzes Leben lang hart arbeiten, Geld verdienen, ein gutes Leben uns erwirtschaften und unsere Kinder müssen bei Null anfangen. Also uns würde alles weggenommen werden. Das ist ja wirklich, also das ist ja Quatsch. Weil man macht ja auch viele Sachen für seine Kinder, für die nächste Generation. Das kann man jetzt spüren. Ja, ich habe einen Sparplan angelegt für meine Kinder, weil ich jetzt schon überlege, wie die irgendwann mal einen möglichst guten Start oder gute Möglichkeiten haben. Ja, und da fühle ich mich auch nicht schlecht dabei. Natürlich ist es unfair gegenüber allen, die das nicht hinbekommen. Das ist keine Frage. Aber ich finde schon, dass eine starke Besteuerung von Erbe, was in Deutschland unbedingt forciert werden müsste.
Ach echt?
Ja, finde ich schon.
Aber also, es ist doch schon mal verdient worden.
Ich weiß, dass es verdient worden ist, nur das Ding ist, dass ja mit diesem Erbe es so viel leichter ist, noch viel mehr Geld zu bekommen. Also du kannst ja auch einfach mit diesem Geld ganz automatisch und ohne weiteren Kosten sehr viel mehr verdienen am Finanzmarkt, in allen möglichen Investitionen, die du tätigst. Und es ist ja erwiesen, dass Deutschland eines der krassesten Länder ist, was dieses Erbe betrifft, das Weitergeben von Besitz, von Reichtum. Und das auch der Hauptgrund dafür ist, dass eben diese Schere so weit auseinander geht. Weil wenn du reich bist, dann bleibst du reich, wenn du nicht komplette Scheiße baust. Also ich meine, ich rede jetzt von richtig reich. Ich rede nicht davon, dass die eine Wohnung zum Beispiel dem Kind weitervererbt wird, sondern ich rede von Leuten, die mehrere Millionen in verschiedenen Firmen, in verschiedenen Immobilien haben, Häuser, Boote, Grundbesitz und so weiter. Und im Sinne der Gerechtigkeit in der Gesellschaft finde ich es schon richtig, dass dann das stärker besteuert werden muss, weil viele andere da auch irgendwie, also ich finde schon, dass in der Gesellschaft das verteilt werden muss.
Ja, ich bin absolut kein Experte, aber ich finde es schon, da sollte man zumindest drüber nachdenken, meiner Ansicht nach, dass etwas, was das ganze Leben lang versteuert wird und was schon versteuert wurde, dann beim Weitergeben nochmal versteuert werden muss durch die Erbschaftssteuer. Das finde ich nicht ganz korrekt, ehrlich gesagt. Aber ja,
ja, ich
genauso wie Rentensteuer. Also meine Eltern sind jetzt in Rente gegangen. Mhm. Die haben ihr ganzes Leben lang schon Steuern gezahlt und jetzt wird auf ihre Rente nochmal Steuer erhoben. Ich weiß nicht, das finde ich irgendwie, das ist so doppelt und dreifach besteuert. Und ich glaube, wir sind ja auch in Deutschland das Land, was die meisten Steuern erhebt, gefühlt. Mhm. Ich glaube, da gibt es sogar Rankings, wo wir sehr weit oben sind.
Aber nicht bei der Erbschaftssteuer.
Nicht bei der Erbschaftssteuer. Ja.
Da greifen andere Länder mehr zu.
Okay, ja. Wenn es zumindest dann vorher weniger wäre, dann wäre es ja schon mal gut.
Ja, zum Beispiel. Jedenfalls kommen wir zurück zu Susanne Klatten. Die wird als sympathisch bezeichnet und gleichzeitig als relativ unbekannt, weil sie selten die Öffentlichkeit gesucht hat. In den Jahren 2008 bis 2010 haben aber plötzlich alle möglichen über sie gesprochen und auch berichtet, selbst internationale Medien, wie zum Beispiel Zeitungen in Großbritannien oder auch in Italien, denn da ist was vorgefallen mit der guten Susanne. Ich möchte sie einfach Susanne nennen.
Ich möchte sie Susi nennen.
Susi, lass uns Susi machen. Das suggeriert so, als ob wir hier gemeinsam auf dem Sofa sitzen würden. Bestimmt hat Susi nichts dagegen.
Nein, auf keinen Fall.
So, was war denn passiert? Ich möchte so anfangen. Auch die reichste Frau Deutschlands hat Bedürfnisse wie wir. Auch sie ist menschlich, denn sie möchte ab und zu Bunga Bunga machen.
Ach so, ich dachte, es geht um Toilettengeschichten.
Nee, das meine ich nicht. Aber ja, jeder Mensch möchte irgendwie geliebt werden, möchte auch Liebe erfahren oder Liebe loswerden. Und sie hat sich mit einem Gigolo aus der Schweiz getroffen.
Wusste sie, dass es ein Gigolo ist?
Okay, was ist für dich ein Gigolo? Jemand, der Liebe verkauft sozusagen.
Ja.
Das kann ich dir nicht exakt sagen. Ich glaube, das ist auch nicht bekannt geworden bei den ganzen Gerichtsunterlagen. Und sie hat auch keine Äußerungen dazu gemacht. Auch der BMW-Konzern hat sich dazu nicht geäußert, weil es natürlich allen absolut peinlich ist.
Ja.
Jedenfalls hat sie halt mit jemandem rumgemacht, der sie später verarscht hat.
Aber das ist ja auch, glaube ich, ein Thema, dass wenn du sehr reich und vielleicht in der Öffentlichkeit ein bisschen stehst, dich zumindest in der High Society ein paar Menschen kennen, dass du gar nicht so leicht an jemanden kommst, dem du dich vielleicht hingeben kannst, aber eben auch gar nicht überhaupt in die Situation kommst, dass du jemanden kennenlernst.
Ja.
Also dementsprechend könnte ich mir schon vorstellen, dass sie vielleicht auch sogar
solche Dienste in Anspruch genommen hat.
Ja, warum nicht?
Ja.
Ist ja. Ich finde es nicht verwerflich. Also wenn es, why not?
Ich find's auch nicht verwerflich. Und das hat man ja schon oft von Promis gehört, dass es eben nicht so einfach ist, jemanden zu daten. Und Promis daten auch oder sind nicht mit Promis zusammen, weil sie das unbedingt nur geil finden, dass der andere auch Promi ist, sondern weil es einfach ein anderes, so lese ich es in meinem Interview, Verständnis für das Leben ist. Und du immer das Gefühl hast, jemand, der nicht prominent ist, könnte auch einfach nur wegen dem Fame mit dir zusammen sein.
Ja.
Oder weil er da irgendwie von profitieren will.
Wissen wir, wie alt Susi ist?
Ja, Susi war zu dem Zeitpunkt damals 48. Und hatte 3 Kinder, wie auch heute.
Hatte sie denn zu dem Zeitpunkt einen Mann, also Ehepartner?
Ja.
Hatte sie?
Ja. Seit 1990 verheiratet mit Jan Klatten, von dem sie auch den Namen hat.
Aha. Das sagen wir einfach mal ganz diplomatisch, es wird schon Gründe gehabt haben. Man weiß ja nie.
Ja, das weiß man tatsächlich nicht. Also ich meine, die Trennung war sehr viel später. Aber Fakt ist, während sie verheiratet war, 3 Kinder hatte, hat sie sich halt mit einem Schweizer Gigolo getroffen.
Okay, wie ging das dann weiter?
Es ging weiter, dass die sich vor allem natürlich in Luxushotels getroffen haben, überwiegend in München und in Monte Carlo, aber auch in anderen Standorten. Und ja, die sind sich halt näher gekommen, hat sich wohl offensichtlich ziemlich gut angefühlt für Susi. Das war nämlich nicht nur einmal. Und das...
Seit du Bunga Bunga gesagt hast, muss ich die ganze Zeit an Sex denken. Weiß man ja gar nicht, vielleicht haben die auch Kanasta gespielt.
Ich glaube nicht, weil sonst hätte man sie nicht so hart erpressen können. Nicht Rommel. Mit 7,5 Millionen Euro. Sexrommel. Also, es lief immer so ab. Helg heißt der Mann mit Vornamen, der Gigolo, ein Schweizer, mit dem sie sich getroffen hat. Der war zu dem Zeitpunkt 41 Jahre alt, also 7 Jahre jünger als sie. Und er hat sich ein Hotelzimmer gemietet und das Hotelzimmer nebendran hat sein Geschäftspartner und oder beziehungsweise der Chef von diesem Syndikat, so wird es genannt, gemietet. Und dann war Helg in dem einen Raum, hat mit Susi ein bisschen Liebe gemacht.
Crazy.
Und der Raum nebendran, der war sozusagen verbunden, der wurde zu einem Regieraum umfunktioniert.
Ach was. Mhm. Ach, hör auf.
Und von dort wurde halt komplett alles gefilmt aus allen möglichen Winkeln und Richtungen.
Und das hat sie nicht mitbekommen? Kann man nicht mitbekommen?
Das hat sie offensichtlich nicht mitbekommen.
Oh, das ist ja richtig geplant dann auch.
Ja, ja, genau. Das war nicht so zufällig und dann heimlich Handyaufnahme, sondern das war wirklich ein professionelles Betrüger-Business.
Wow,
ja.
Okay.
Der Chef von diesem Betrügerunternehmen, dessen Name ist auch bekannt, er heißt Ernano, ist ein Italiener, war damals 63 Jahre alt und wird auch als Sektenguru bezeichnet, also war Chef einer religiösen Sekte. Und die beiden haben das wirklich als professionelles Modell durchgezogen und haben nicht nur Susi verführt und erpresst, sondern auch noch reiche Freundinnen von Susi.
Der gleiche Typ.
Der gleiche Typ, das gleiche Gespann.
Freundinnen von Susanne.
Mhm.
Ich kann an dieser Stelle nicht mehr Susi sagen. Das nimmt einfach eine ganz, ganz, ganz andere Wendung. Die tut mir total leid, die Susanne.
Ja, klar.
Aber also auch die Freundin, die müssen noch gewusst haben. Nein, vielleicht nicht, aber wie kam denn der Dude an die Freundinnen von Susanne? Das ist doch, ich kann es nicht beantworten, aber das ist doch völlig crazy.
Mundpropaganda, was in dem Fall vielleicht doppeldeutig ist. Also ich weiß es nicht.
Das gibt's doch nicht.
Ja,
vielleicht, dann muss er ja Bezahl-Callboy gewesen sein. Susanne hat wirklich gesagt so, hey, ich habe ja den Ernest, Elg, der ist super. Mit dem kannst du super Rommé spielen.
Mhm.
Ruf den doch mal an.
Ja.
So, Crazy shit.
Krass, oder?
Oh my gosh.
Ja. Und das ging halt eine Weile und dann hat sich der Helg rar gemacht, hat sich mit ganz vielen wilden Ausreden sozusagen vertschüsst, aber hat gleichzeitig immer nochmal so Gründe vorgeführt, dass er jetzt gerade in Problemen ist und er hat Stress mit dieser und jener Mafia und er braucht Geld und hat so auf die Tränendrüse gedrückt und hat dadurch schon Geld bekommen, aber hat gleichzeitig auch sie unter Druck gesetzt, indem er gesagt hat, das Material, die Aufnahmen kommen an die deutsche Presse. Also er möchte Geld von ihr, wenn sie nicht möchte, dass eben diese Aufnahmen vom Kanasterspielen eben der deutschen Presse gesteckt werden.
Oh, ganz schwierige Situation. Weil sie ist halt nicht irgendjemand, egal wer das ist, ne? Du möchtest natürlich nicht, dass solche Aufnahmen an die Öffentlichkeit gehen, aber mal bei aller Liebe, was wäre denn passiert, wenn der Bre Aufnahmen, die er heimlich beim Sex einer Milliardärin gemacht hat, an die Presse überspielt? Die Presse hätte ja nicht gesagt, egal wer, hätte er nicht gesagt, Dankeschön, ja, super, das veröffentlichen wir jetzt. Mhm. Sondern die hätten ja auch die Polizei gerufen und gesagt, Alter, die hast du einen Arsch offen?
Genau, die hätten wahrscheinlich sich zusammengetan. Mittlerweile wäre das wahrscheinlich WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung, oder? Gibt es doch immer dieses Investigativ-Kollektiv. Also eigentlich, wenn so große Enthüllungen sind, dann ist es immer diese Crew, die sich dann drum kümmern. Oder der Spiegel könnte wahrscheinlich auch noch eine Adresse sein, die dann erstmal, bevor sie das veröffentlichen, sich dahinter klemmen und gucken, ja, wer ist der Typ? Wer steckt dahinter?
Aber auch schon das falsche Geschäftsmodell. Er hätte, in meinen Augen hätte er drohen können, dass er das anonym ins Internet lädt, aber das in der Zeitung zuzuspielen ist ja völlig...
Ja, das kannst du natürlich trotzdem anonym verschicken.
Ja, ja, aber keiner hätte gesagt, super.
Ja, ja, ganz genau.
Dankeschön.
Also
darauf haben wir gewartet.
Ja, auch dieser Typ wird ja dann irgendwelche Forderungen haben oder keine, also, ja, weiß ich nicht.
Das ist wie bei den Sachen von letztens kam doch raus, dass irgendein, ich weiß nicht mehr, was war, Arzt oder sowas, Aufnahmen gemacht hat, wieder von Schumacher-Akte und von Schumacher selbst, ja, und sowas und die Familie damit erpressen wollte,
genau,
dass sie Geld kriegen. Was denken denn die Leute, dass das jemand nimmt und sagt so, yo, geil, wir haben's, check, high five.
Ja, also ich muss auch sagen, wenn ich Krimineller bin, dann würde ich halt auch einfach einige Etagen darunter anfangen und nicht bei den absoluten Promis, die komplett in aller Munde sind, die so bekannt sind, dass es einfach jeden interessiert. Das ist doch viel zu gefährlich. Das ist doch total dumm. Also,
ich glaube, Gelegenheit macht Diebe. In dieser Situation sind ja zwei Unterschiede sein. Ich glaube, bei Schumacher, das war wahrscheinlich kein professioneller Erpresser, sondern der muss ja vor Ort gewesen sein. Der hat das ja nicht lange geplant. Die zwei Kollegas, die saßen bei einem Whisky oder Bier und haben offensichtlich einen richtigen Plan geschmiedet, wie sie Frauen, ja, erpressen können,
ja,
aber aufs ganz Schäbigste.
Ja, richtig, richtig übel. Also die haben immer mehr Geld gefordert und im Dezember 2007 hat dann Susanne Klatten einen Brief und eine DVD bekommen und dann auch die größte Forderung von allen, nämlich 40 Millionen Euro,
Halleluja,
wurden verlangt. Die Summe wurde später verringert auf 14 Millionen, also da wurde dann auch irgendwie
nachgehandelt.
Eieiei,
ein Viertel und runtergegangen.
Ja, das Geld sollte dann übergeben werden in einem Hotel in Monte Carlo. Und darauf ist Susanne Klatten eingegangen, hat sich mit Helg verabredet und aber gleichzeitig die Polizei informiert. Und
das, super, Susanne.
Ja, und das heißt, dass auch die Freundinnen Anzeige erstattet haben und dass offensichtlich auch der deutsche Geheimdienst verwickelt war.
Aha,
ja,
aber also, hoffentlich im positiven Sinne, sprich, er wurde ein...
Ja, ja, genau. Also okay. Das
verwickelt heißt, nein, der war irgendwie mit drin und hat die gedeckt.
Nee, so habe ich es nicht verstanden. Also, dass die bei den Ermittlungen und bei der Festnahme mitbeteiligt waren. Und tatsächlich hat es ja dann auch geklappt, ihn und auch diesen Hernano zu schnappen. Und Problem ist natürlich mit dieser Anzeige und der Festnahme, dass es halt dann eben öffentlich wurde trotzdem, weil es gab dann einen Gerichtsprozess, sehr viele Details, die eben dadurch bekannt wurden und aber immerhin die Genugtuung, dass eben die beiden festgenommen wurden. Jetzt fragst du dich vielleicht noch, was ist mit dem Geld passiert und auch mit den Geschenken, was die Freundinnen gemacht haben. Also die haben nicht nur in Geld bezahlt, sondern eben auch in Luxusartikeln. Und
die haben ihn bezahlt in Luxusartikeln. Also das heißt, er hat gesagt, du darfst dich mit mir treffen, aber bring halt mal eine Gucci-Bag mit oder so.
So verstehe ich es. Oder zumindest später bei der Erpressung. Aha. Dann. Also nicht nur bei den Treffen, sondern auch, als sie dann halt, ich schätze, dass sie die Freundinnen genauso unter Druck gesetzt haben. Wow. Das geht jetzt im Detail aus der Berichterstattung so nicht heraus. Aber es wurden 2 Millionen Euro in Bar gefunden.
In Bar.
Ja, die unter einem Dach versteckt waren. Ich weiß nicht, in welchem Anwesen.
Stark. Vor allem die 2 Millionen werden ja, da hast du ja schon ein bisschen was ausgegeben bis dahin wahrscheinlich.
Genau. Die haben außerdem Lamborghinis gefunden und konfisziert, Ferraris, einen Rolls-Royce und eine Limousine. Dann Krass. Haben 2 Komplizen auch Geld investiert, unter anderem in Sharm el-Sheikh oder Sharm el-Sheikh, ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Sharm el-Sheikh habe ich.
Ja, dieser Urlaubsort in Ägypten, in südamerikanischen Ländern und in Steuerparadiesen.
Es gab noch 2 Komplizen. Alter Vater, bei sowas, da fragst du dich doch wirklich, weißt du, da haben so zwei Kerle eine Idee. Die erzählen das Freunden und die sagen, ah, das ist eine geile Idee. Mhm. Alter, tut sich das Ding. Ja. Ich bin dabei. Ich lege das Geld an.
Ja.
Unfassbar.
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Die Menschheit ist sowas von kaputt.
Diese Kontakte musst du auch erstmal haben, dass du jemanden findest, der sagt, nimm mal Erpressungsgeld und kauf uns davon in südamerikanische Länder, was weiß ich, Nicaragua, Brasilien oder sonst was. Kauf uns da mal ein Hotel.
Wow.
Also auf die Idee kommt man. Wir haben alle Serien geguckt und Filme und Narcos und was weiß ich. Aber das im Real Life durchzuziehen, ja. Politiker zu bestechen oder da irgendwelche in so Geschäftsprozesse reinzukrätschen und mit Geld im Koffer anzukommen.
Musst du erstmal machen.
Das musst du erstmal hinkriegen.
Ja.
Das musst du ja erstmal schaffen. Und ich weiß, also wie investiert man denn Geld in Steuerparadiesen? Wie geht das denn?
Es ist allein schon eine Regiezentrale in 2 nebeneinander liegenden Hotelzimmern aufzubauen, ist ja schon auch nicht so.
Also, gut, das würden wir hinkriegen mit den Kameras.
Ja, aber wie viel früher müsste man sich denn da einnisten? Also Wahnsinn. Ich bin einfach nur sprachlos.
Ja.
Wie geht's denn Susanne jetzt dann heute? Oder gibt's da noch mehr, was da jetzt auf uns zurollt?
Nee, das sind die wichtigsten Fakten. Interessant ist noch die Frage, was ist denn mit dem Gigolo passiert?
Ja, stimmt.
Ja, der wurde 2009 verurteilt wegen gewerbsmäßigen Betrugs.
Ja, 2 Jahre.
Und zwar 6 Jahre Haft.
Boah, okay, wow.
In dem Prozess, jetzt wird es nochmal heiß, hat er keine Angaben darüber gemacht, wo das ergaunerte Geld geblieben ist. Also sie haben nicht alles gefunden. 7,5 Millionen haben sie ja von Susanne erpresst und 10 Millionen von den Freundinnen. Also so wie ich es jetzt zusammengerechnet habe, 17 Millionen Freundin. Plus, genau, ja, das sind welche, die selber auch ein bisschen Asche am Start haben, war da auch noch sehr viel mehr übrig als das, was konfisziert wurde.
Wow.
Und dann ist er ja 6 Jahre ins Gefängnis gekommen, ist dann 2014 wieder freigekommen. Und was ich zum Beispiel auch noch nie gehört habe, ist, er kam für 6 Monate in Erzwingungshaft.
Was ist denn das?
Wenn ich das richtig verstehe, dann kam er dort rein, weil man nochmal versucht hat, rauszufinden, wo er dieses Geld versteckt hat.
Klingt so ein bisschen wie Folter.
Ja, so ein bisschen. Denk nochmal drüber nach, ob du uns noch nicht doch verraten willst. Ja. Und wahrscheinlich hätte er darauf verzichten können, wenn er preisgegeben hätte, wo dieses Geld steckt. Aber es ist nach wie vor nicht bekannt, wo das Geld ist. Und Susanne Klatten, der ein Schaden laut Gericht von 9,5 Millionen Euro entstanden ist, wurde ein Großteil von diesem Geld auch bis heute nicht ersetzt. Ich sag mal so, sie braucht nicht das Geld bei 24 Milliarden.
Ja, und
aber trotzdem eine total kranke Geschichte.
Unterm Strich steht, der Typ kommt dann nach 6 Jahren raus. Der ist ja dann schon wieder frei, ne?
Er ist frei wieder.
Und das Geld hat er irgendwo angelegt. Das klingt so ein bisschen wie Crispy Flakes. Das ist die Scheiterngeschichte, die ich nächste Folge mitbringe. Das erinnert mich an dieser Drogendealer, der Geld per Post verschickt hat. Auch fantastisch.
Ich will gar nicht zu viel. Ja. Ja, sagt mir nichts, aber umso besser.
Bring ich dir mit. Das ist auch fantastisch, habe ich die Doku gesehen. Klingt sehr, sehr ähnlich. Was macht denn Susanne Klatten heute?
Also Susanne Klatten ist mittlerweile geschieden, das hatten wir ja vorhin kurz angesprochen, und nach wie vor sehr reich und hat jetzt gerade aktuell, das ist ein paar Tage erst her, die Überschrift ist Milliarden verschenkt. Also sie hat angefangen, einen Teil von ihren Unternehmensmilliarden an ihre 3 Kinder weiterzugeben. Ja, es war.
Da hat sie hoffentlich schon richtig viel Erbschaftssteuer bezahlt. Wobei Erbe ist es ja noch nicht, aber Schenkungssteuer.
Ja, genau. Aber also, ich meine, die hat offensichtlich noch Kontakt und guten Kontakt zu den Kindern. Das ist ja auch was Schönes und Wichtiges. Ja, hätte ja auch irgendwie darunter leiden können unter dieser ganzen Geschichte. Aber sie gibt das Reichtum weiter. Was sie ansonsten macht, weiß ich nicht.
Aber also, sie ist ja da nicht gebrochen rausgegangen, offensichtlich. Sie ist, finde ich, mit der Situation, was man jetzt gehört hat bei uns, sage ich mal, richtig mit der Situation umgegangen, weil sie es der Polizei gemeldet hat. Sie hätte ja auch ihm das Geld übergeben können und keine Ahnung, wie es dann weitergegangen wäre. Mhm. Aber das ist ja erstmal der richtige Weg gewesen und damit ein Gewinnen im Scheitern. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber ich meine, die Situation, in die sie sich begeben hat, war maximal schwierig und verzwickt.
Ja, absolut.
Aber da rauszugehen, und ich muss zugeben, ich kannte von ihr jetzt nichts. Mhm. Ich kannte auch den Namen, habe ich schon mal gehört, aber ich kannte die Geschichte nicht. Und das wiederum ist ja auch ein positiver Seiteneffekt, dass wir als jemand, der so in dieser Welt drinne sind mit Scheiterngeschichten, mit Skandalen und so, das noch nicht gehört haben, ist ja erstmal gut, dass sie es geschafft hat, danach, sag ich mal, skandalfrei zu leben.
Ja, genau, dass es nicht irgendwie ständig weitergegangen ist. Ich habe auch ganz viel Mitleid und Mitgefühl, muss ich sagen, weil man neigt ja dazu, speziell in Deutschland, wenn jemand sehr, sehr reich ist, zu sagen, alles nicht so schlimm, stell dich nicht so an, du hast viel Geld. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass sie sich bewusst auf zum Beispiel Kriminelle eingelassen hat, ja, sondern sie wurde massiv betrogen und steckte dann in dieser Misere drin. Und also egal, wie viel Geld du hast und wie du ausgesorgt hast, macht dir das schlaflose Nächte. Ja. Das ist keine Frage. Und ich schätze mal, der größte Gewinn bei dieser Scheiterngeschichte oder dieses Scheitern-Erlebnisses für sie ist, dass die festgenommen wurden, die Drahtzieher oder eben die Beteiligten, auch wenn sie nicht die völlige Wahrheit darüber hat oder Klarheit, was mit diesem Geld passiert ist. Das tut schon
weh. Aber ich glaube, das Geld ist da das wirklich das Kleinste. Also auch wenn das sehr viel Geld ist. Aber stell dir mal vor, was das mit der Familie macht. Ich meine, sie war, wie wir rausgefunden haben, verheiratet. Ja. Mhm. Dann kriegt dein Mann mit, du hast bis zum Gigolo gegangen, hast dich noch erpressen lassen. Das Ganze wurde gefilmt. Ihm wurde das vielleicht dann irgendwie vorgespielt. Sie hat Kinder, also das ist schon.
Ist auch also natürlich Presse, die so ein Automobilkonzern nicht unbedingt möchte oder brauchen kann, ja, dass du da plötzlich in so Klatschmedien wahrscheinlich bist, habe ich keine Ahnung, aber nehme ich mal schwer an. Und in der ganzen Berichterstattung schwierig.
Wir kommen zu einer deepen Frage. Ich habe hier schon das Kartenset. Diepe Fragen, die man sich normalerweise nicht stellt. Du darfst ziehen.
Okay, ich darf ziehen und darf ich dann selber beantworten diesmal oder darf ich dir die Frage stellen?
Das kannst du dann entscheiden.
Oh, geile Frage. Welche Charaktereigenschaft stört dich an dir?
An mir? Mhm. Keine, ich bin perfekt. Warum lachst du?
Okay, ist beantwortet.
Was denn?
Ja.
Bei dir? Oh, so viel Zeit habe ich nicht.
Nee, überleg mal einmal ein bisschen ehrlicher.
Ich bin vor allem bescheiden.
Ja, genau.
Das liebe ich an mir.
Ich bin der Beste und das weiß ich.
Ja, was soll ich sagen?
Also bei mir ist es so, dass mich stört, dass ich so fast rastlos bin. Also immer. Das Rad läuft immer, Hamsterrad. Ich habe echt Probleme, runterzukommen und mal nichts zu machen. Also selbst wenn ich einen freien Tag hätte, den ich schon seit Jahren nicht mehr habe, würde ich ihn mir vollpacken mit Arbeit, mit Aufgaben, mit Sachen.
Gemüsebeet.
Die ich schon immer machen wollte. Ich will wirklich das Gemüsebeet vergrößern. Ich will den Rasen verkleinern, Gemüsebeet machen.
Rasen braucht kein Mensch.
Und das sorgt dafür, dass ich also nicht nur mich, sondern auch Leute um mich herum stresse. Also ich kann nicht mehr so gut zuhören, ich kann nicht mehr so ruhig sitzen. Letztens war ich doch bei dir morgens und du hast am Auto irgendwas noch, weiß nicht, repariert oder sauber gemacht und hab dann.
So kennt man mich.
Nee, das war der Tag, wo dein Auto in die Werkstatt sollte.
Ach so.
Wir sind gemeinsam dorthin gefahren, weil wir zwei Autos gebracht haben und ich habe mit deinen Jungs morgens einen Milchschaum getrunken. Also du hast den so ein Baby Chino gemacht und ich habe diese Ruhe auch deiner Kinder fast nicht ertragen. Also es war schwierig für mich. Es war wunderschön und ich habe gemerkt, dass ich der Fehler bin. Also ich habe die Unruhe in mir gespürt. Aber die waren so entspannt auf dem Stuhl gesessen. Die haben nicht angefangen, den Babychino zu essen, wie so ich, komm, mach mal und gleich Kindergarten und sowas, sondern die haben einfach da gesessen und den Moment genossen. Ja, die freuen sich, mich zu sehen, umgekehrt genauso. Es war total schön. Wir haben über Winnie Pooh gesprochen, über den Kindergarten.
Also
über,
du und die Kinder.
Ich habe richtige Gespräche geführt und gleichzeitig habe ich gemerkt, oh, Blick aufs Handy, ich würde jetzt gerne gucken, habe ich eine neue Benachrichtigung bekommen, was ist auf Instagram los, vielleicht nochmal Microsoft Teams, gab es neue Nachrichten und überhaupt, wie weit ist denn Leon, kann ich ihm helfen? Und diese innere Unruhe, die hätte ich gerne nicht.
Ja. Ich habe jetzt lange drüber nachgedacht, aber
da ist nichts. Penner, wirklich.
Nee, also ich glaube, es gibt einiges, was mich an
anderen stört.
Ja, auch das. Nein, aber was mich an, das ist kein, also eine Charaktereigenschaft ist ja was anderes als an Dingen, die ich tue. Das ist ja keine Charaktereigenschaft. Ja. Mich nervt einiges, was ich tue, aber das sind keine Charaktereigenschaften. Mhm. Dass ich zu viel am Handy bin und so weiter. Das ist ja keine Charaktereigenschaft. Mhm. Aber was mich als Charakter nervt, ist, dass ich vielleicht im Gegensatz dann zu dem zu fokussiert bin manchmal. Also wenn wir sagen, wir drehen jetzt ein Video, dann will ich mich hinsetzen und anfangen zu drehen und will nicht noch Dinge vorbereiten und machen und tun. Und das zieht sich durch alles durch. Also wenn ich zu meinen Kindern sage, wir gehen jetzt los, wir ziehen uns jetzt die Schuhe an, dann werde ich sehr schnell sehr unruhig, wenn sie noch irgendwo im Raum rumlaufen und bla bla bla. Sondern ich habe ja dann dieses klare Ziel, wir ziehen uns jetzt die Schuhe an. Das ist, glaube ich, eine Charaktereigenschaft, wo ich mich persönlich ein bisschen lockerer und offener machen muss. Keine Ahnung, wir haben Besprechungen, machen gerade was Wichtiges, meine Frau kommt runter, will dir Hallo sagen und ich bin dann so, wir besprechen gerade was, bitte, lenk uns jetzt nicht ab, einfach weil ich auch selbst weiß, dass ich manchmal so ein, ja, Freigeist bin, der seinen Gedanken zu leicht freien Raum lässt.
Wollte ich gerade sagen, weil bei uns beiden habe ich eigentlich das Gefühl, dass du eher der bist, der nochmal einen Gedanken mehr hat oder über was spricht und sowas, aber vielleicht stört sich auch genau deshalb. Das ist ja oft so, dass einen Charaktereigenschaften bei anderen stören, vielleicht, die aber selbst nicht in Ordnung sind bei einem selbst. Weißt du, was ich meine?
Nee, aber ich weiß ungefähr, in welche Richtung es geht. Wie verlegen, du lachst. Überlegst du gerade, ob du es nochmal erklären sollst?
Ja,
oder ob's an mir
genau.
Liegt?
Und ich habe gedacht, ich lasse es zur Abwechslung einfach mal stehen. Ich will mich jetzt nicht noch tiefer reinreiten.
Nick, hast du eine meiner Serientipps geschaut?
Nee, aber...
Komm schon!
Ich wollte letztens, da war es, also meistens komme ich so um 21.30 Uhr auf die Couch. Da habe ich
meine
Sachen erledigt. Und dann habe ich angefangen, noch weitere Sachen auf der Couch zu erledigen. Komm ich nicht anders.
Du musst mal mit deiner Frau, nimm dir einen der Serientipps raus und guck das. Und dann sagt ihr mir, ob es jetzt gut war oder nicht. Und so viele Leute schreiben uns wirklich, tausend Dank an alle, die uns Nachrichten schreiben.
Ja, wirklich.
Und gerade diese Serientipps merke ich, dass das ein Need erfüllt. Weil ich kenne das ja selbst. Wirklich, du gehst manchmal, hast du was fertig geguckt und dann gehst du auf Netflix, Amazon, was auch immer es da gibt und du weißt gar nicht, mit was du starten sollst. Und wenn du hier Tipps bekommst, dann nimmt dir das zumindest diese Arbeit ab. Das liebe ich, weil ich auch natürlich sehr gerne Serientipps teile. Und ich habe einen neuen.
Mhm.
Letztes Mal war Severance, Apple TV.
Ja.
Habe ich euch ja den Tipp gegeben, ihr könnt ein Wochenabo abschließen, kostenfrei. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, hier kommt der zweite Serientipp von Apple TV. Ich habe nämlich beide Serien dann gemeinsam geguckt. Funktioniert in der Woche. Und zwar John Sugar.
Mhm.
Mit Colin Farrell. Weißt du, hier Hollywood, ja. Wie sagt man, Bill? Hollywood Bü? Ich frage mich immer, wie man das ausspricht. Das ist immer nur geschrieben.
Bo.
Von Beautiful, B-A-U.
Ja, also französisch wäre Bo, ich weiß es nicht. Also nicht Schönling sozusagen.
Ja, genau.
Oder Schönheit.
Ist schon ein schöner Mann, muss
ja,
man sagen.
Absolut.
Ist schon ein hübscher Mann. Der hat auch viele Muskeln und die zeigt auch in jedem Film dann immer gerne.
Ah.
Ja.
Dicke Augenbrauen, gell?
Sehr dicke Augenbrauen.
Ja.
Da war vor 10 Jahren, war das noch nicht so ganz angesagt, aber dicke Augenbrauen sind ja gerade der Hit, ey. Wirklich, ich sehe die ganze Zeit die jungen Mädels auf Instagram und sowas, ne? Die haben ja alle Augenbrauen wie Theo Weigel damals. Das ist Wahnsinn. Völlig übertrieben. Die schminken sich die Augenbrauen riesig.
Ja.
Du siehst nur Augenbrauen im Gesicht.
Ja.
Weiß ich nicht.
Stimmt.
Ja. Jedenfalls, John Sugar spielt in dieser Serie einen Detektiv.
Mhm.
Und zwar einen der besten Detektive der Welt.
Mhm.
Es spielt sich alles in Los Angeles ab. Und die Geschichte ist, dass er zu einem sehr reichen Menschen gerufen wird. Und dieser sehr reiche Mensch, ein älterer Herr, sagt ihm, meine Enkelin ist weg. Kannst du die finden?
Ja.
Und dann kriegt er Bilder gezeigt. Und dieses Mädchen erinnert ihn an seine Schwester, die ihm in der Vergangenheit genommen wurde. Es gibt sehr viele Handlungsstränge, die daneben passieren. Man kriegt noch so ein bisschen mit, dass John Sugar offensichtlich gesundheitlich ein paar Probleme hat. Er ist sehr, sehr verbissen. Und das Allergeilste an dieser Serie ist, ich liebe diesen Stil. Es gibt dann immer so Szenen, er sitzt im Auto, er ist ein super eleganter Typ, er trägt Maßanzüge, er fährt so einen alten Aston Martin, so ein bisschen James Bond-mäßig Silber.
Das ist Colin Farrell,
ja,
der Detektiv.
Genau, ja, genau. Und er fährt dann durch Los Angeles und das, was er denkt, ist als Offsprecher drüber. Weißt du, so, keine Ahnung, so. Als ich das Bild von dem Mädchen gesehen habe, wusste ich sofort, diesen Fall muss ich annehmen. Ich weiß nicht genau, warum mich dieser Fall so in den Bann zieht, aber verdammt nochmal, ich muss diesen Fall lösen. Es ist so geil. Ja, guck mal, cool, wie ich schon wieder Gänsehaut kriege.
Ich seh's,
einfach,
ja,
weil der Stil so geil ist. Am Ende wieder ein Plot-Twist des Grauens. Also wirklich, du bist so, jetzt echt? Das ist das Ende? Damn, boy. Es ist eine fantastische Serie, solltet ihr euch anschauen, zusammen mit Severance. Nutzt die Woche Apple TV, die kostenfrei ist, und habt ihr zwei richtig geile Serien.
Weißt du, wie viele Folgen das sind?
Meistens 8. Ja. Alle Serien haben doch nur noch 8 Folgen.
Stimmt, ja.
Alles, was früher eine Miniserie war, ist heute eine volle Serie.
Dafür kann man es in der Woche gucken. Das war ja auch früher nicht möglich. Mehr reingepresst.
Es wird allerdings sehr, guck mal, wenn du jetzt zwei Serien hast mit jeweils 8 Folgen, musst du ja schon am Abend immer 2 Folgen und einmal einen Serienmarathon machen.
Ja.
Naja. Kriegt ihr hin, Leute.
Ja, vielleicht kann ja der Partner nochmal ein Apple TV-Abo abschließen.
Stimmt.
Ja, und dann kann man
es Geheimtrick. Geheimtrick. So viel kriminelle Energie habe ich gar nicht,
das
wie
ist
du.
Doch nicht, das ist doch nicht kriminell, das ist einfach nur smart.
Ah, die Grenze zwischen kriminell und smart. Manchmal verwischt die auch. Weißt du?
Ja, wie man es halt gerade braucht.
Definitiv kriminell war der Fall, den wir heute gehört haben.
Ja, der war krass.
Das ist ja fast schon ein True Crime Podcast mittlerweile hier, oder?
Ja, aber es macht auch Spaß. Eigentlich habe ich, also ich habe nie True Crime gehört und auch keine richtige Leidenschaft dafür gehabt, aber die Fälle selber zu erzählen und darüber zu spekulieren, das macht schon Spaß.
Ich bin gespannt, wie es ist, ob ihr sagt, dazu zu hören. Das macht auch Spaß.
Ja.
Könnt ihr uns natürlich sehr, sehr gerne Feedback schreiben. Das geht mittlerweile bei Spotify tatsächlich auch wieder in den Kommentaren. In der letzten Folge haben wir gesagt, man kann nicht mehr bei Folgen kommentieren. Ihr könnt das jetzt wieder tun. Ihr könnt bei Spotify Kommentare absetzen. Das wäre fantastisch, wenn ihr das tut.
Es ist nicht nur zurück, die Funktion, sondern sie wurde auch ausgeweitet. Anscheinend gab es da ein Update, denn wir können Kommentare auch liken. Das wird euch, glaube ich, auch angezeigt. Und wir können zum Glück auch öffentlich antworten auf die Kommentare.
Kommentieren.
Genau, weil wir konnten bisher nur Kommentare sozusagen zeigen oder verbergen. Und mittlerweile können wir auch zumindest einmal drauf antworten. Mehr
also fantastisch
nicht.
Wäre doch, wenn wir mit Kommentare kommentieren und ihr die kommentierten Kommentare kommentiert, damit wir die kommentierten Kommentare kommentieren.
Ja, ein richtiger Thread.
So machen wir das.
Schreibt irgendwas unter diese Folge.
Nein, wie es euch gefallen hat, das wäre toll, weil davon können wir ganz viel mitnehmen. Ja. Wovon ihr mehr wollt, wovon ihr vielleicht weniger wollt. Wir lernen von eurem Feedback, das wäre ganz toll. Und die nächste Folge gibt es dann wieder in 2 Wochen, immer donnerstags. Bis dahin.
Leon Fröhlich und Nick Lessig wünschen euch einen tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Jetzt müsst ihr den Kuss fangen und an eure Backe klatschen.
Ist das ekelhaft.
Oder auf den Arsch.
Das ist eine eklige Charaktereigenschaft.